Willkommen im Doppelgänger Tech Talk Podcast Folge 229. Pip, ich habe eine Frage, eine Retourenfrage. Hast du das Zalando-System in der Zeit gelesen?
Ich bin kein Zeitleser.
Kannst du dir vorstellen, wie viele Bestellungen Zalando pro Minute macht?
Sekunde. Pro Minute? Es würde ein bisschen dauern.
Okay. Wir sind, glaube ich, also Unternehmensberatung, Pip, bist du leider rausgeflogen?
Nee, ich hab...
Kurze Werbeunterbrechung. Vermarkter stehen vor zwei großen Herausforderungen. Reichweite und Relevanz. Um diese zu erreichen, müssen Content-Vermarkter im Durchschnitt 5 verschiedene Arten von Inhalten erstellen und dabei zwischen 5 verschiedenen Tools wechseln. Unser Partner HubSpot hat dafür gerade den Content Hub gelauncht. Der Content Hub ist eine All-in-One-Lösung für Content-Marketing, die auf HubSpot AI basiert, um Inhalte für die gesamte Customer Journey zu erstellen und zu verwalten. Du kannst nun mit einem Klick deinen Content für andere Kanäle aufbereiten lassen und sicherstellen, dass dein Content in der richtigen Brand Voice wiedergegeben wird. Natürlich kannst du auch Blogposts mit KI erstellen und in Audio umwandeln lassen. Unter hubspot.de/dg kannst du jetzt die KI-gestützte Content-Marketing-Software, den Content Hub, von HubSpot kostenlos testen. Da schreibt man hubspot.de/dg für Doppelgänger. Teste es aus. Viel Spaß mit der weiteren Folge. Werbung Ende.
Hey, Moment, ich habe gesagt, es würde dauern.
Souveränes Auftreten mit gefährlichem Halbwissen.
Also wir haben, wie viele Minuten haben wir am Tag?
Ich mache keinen Public Math, ich trinke hier meinen Tee.
So, okay, lass mal kurz
36.000?
Nee, 6.300? Das ist Sekunden in der Stunde. Also wir haben 24 mal 60, ne? Mhm. Das sind ungefähr 1.500. Wir rechnen ja ganz grob jetzt. Wie viel sind's?
1.440.
Siehst du, gut. Also 1.500 am Tag, ne? So, das machen wir mal 90. Dann sind wir bei, wo waren wir eben? Bei 1.400?
129.600.
Okay, also 130.000. So, jetzt musst du noch 50 Millionen, haben die 50 Millionen Bestellungen? Welche Zahl hast du gerade gesagt? 129.000?
Ja.
50 Millionen. Passt ungefähr 8 mal in 1 Million, 8 mal 5 sind 40? Würde 40 stimmen?
Wie viel? 40 Bestellungen pro Minute?
Sekunde, ich habe gerade erzählt, 50. 8 passen in 1 Million, das heißt, wir brauchen 50 mal 8.
400, nicht schlecht. 480 sind das maximal.
Siehst du, haben wir uns dem noch angenähert.
Nicht schlecht. Und es gibt auf jeden Fall, die Zeit hat einen Artikel über Retouren geschrieben und so ein bisschen Zalando gefragt, ob sie wirklich so nachhaltig Retouren machen. Und dabei haben sie 10 Produkte gekauft, Tracker reingenäht und die wieder zurückgeschickt.
Fies. Das hat irgendein TV-Sender schon mal gemacht. Oder war das nicht Funk? Wie heißen die?
Ja, ich glaube, es wurde schon mal mit Sneakern gemacht.
Steuerung F hat es, glaube ich, mal mit Sneakern gemacht.
Genau.
Das ist fies. Hat man rausgefunden, dass Recycled bei Zalando auch heißt, an andere Großhändler verkaufen, die es dann verschrotten, oder?
Sozusagen. Es wird auf jeden Fall, also wir tun den Link in die Shownotes, kann jeder selbst lesen, der irgendwie durch die Paywall kommt. Und da gab es eine krasse Zahl. Stell dir vor, wie viel Kilometer sind diese 10 Produkte innerhalb von Europa nach der Retour oder inklusive Retour durch Europa gefahren worden? 10 Produkte. Nee, alle 10 zusammen.
20.000.
Ja, 28.000.
Ah, auch gut. Ich schwöre, ich habe es nicht gesagt. ich lese die Zeit nicht im Abo, ich lese natürlich ab und an online. Grüße auch an die, wir haben auch Hörer bei der Zeit, habe ich mir sagen lassen. Schöne Grüße.
Ja, fand ich einen super Artikel, hat mir mal wieder gezeigt, wie groß der Unterschied doch ist zwischen, man würde gerne nachhaltig wirtschaften und man wirtschaftet nachhaltig. Ich glaube, Retouren ist echt ein krasses Thema.
Der Fehler liegt natürlich nicht ausschließlich beim Versender oder Händler, sondern unter anderem auch bei den Konsumenten. Ich glaube, die Retouren, die man in einigermaßen guten Zustand zurückgibt, da sollte, obwohl hat die Zeit die so ein bisschen beansprucht, die Sachen, oder waren die alle einwandfrei zurückgegeben worden?
Die waren, glaube ich, alle, also die haben zwar alle den Tracker gehabt, aber den konnte man wohl nicht sehen. Da gab es auch eine Zahl dazu, jede 5. Textilie, die zurückgeschickt wird, also unter Textilien.
Moment, aber also wenn du einen Tracker verbaut hast, dann hast du die Textilie ja beschädigt. Die Frage ist jetzt, ob man das so unauffällig kann, dass es als unbeschädigt gelten kann.
Ja, und vor allem, ob du die so schnell beim Auspacken, Einpacken, Quality-Check checken kannst, dass da so ein kleiner Tracker drin ist. Also, ja, aber da gibt es auch angeblich jede fünfte Textilie, die retourniert wird, also nicht nur bei Zalando, sondern generell, ist beschädigt oder getragen. Und angeblich sind 44% aller Retouren, kannst du nicht mehr für den gleichen Preis verkaufen.
Ja, das ist wenig überraschend, leider. Wie gesagt, das meinte ich ja mit, die Konsumentinnen sind durchaus. Apropos KonsumentInnen, herzlichen Glückwunsch zum Internationalen Weltfrauentag. Behandelt eure Frauen heute gut, damit wir sie den Rest des Jahres wieder ungleich behandeln können. Verwöhnt sie so gut es geht, damit sie ein weiteres Jahr nicht auf die Straßen gehen. Was ist der beste 8. März PR-Stunt, den du gesehen hast? Ach, du hast ja noch gar nicht gesehen haben, weil es morgen erst ist. Ich habe schon, also wenn ihr das hört, ist 8. März oder später, wenn wir das aufnehmen, ist natürlich noch der 7. März. Deswegen kann Herr Glöckler noch gar keinen PR-Stand wahrgenommen haben. Aber die Content-Planer in den großen Marketingabteilungen laufen schon ganz heiß. Ich habe heute schon eine lustige Anekdote auf LinkedIn gelesen, wo ein Sekunde, oh, hier geht's ja noch weiter in Diskussionen.
Neue Rubrik im Doppelgänger Tech Talk Podcast, Pip und die Kommentare.
Ja, ich habe überlegt, ob das nicht ein Modell wird irgendwann, dass die FDP mich bezahlt, damit ich nicht mehr auf LinkedIn gehe. Nee, aber diesmal war es, da geht's gar nicht drum. Sekunde. Ich würde den Namen mal weglassen, weil mindestens eine Person mal nicht weiß, ob die da freiwillig überhaupt reingezogen worden ist oder nicht. Deswegen lasse ich die Namen mal weg, sondern beschreibe es nur. Der das gepostet hat, ist ein Entrepreneurship-Lover-Pipe-New-Work-Weirdo-Initiator einer Agentur und Lecturer und so weiter.
Thought-Leader sozusagen.
Genau. Das Wort kommt da nicht vor, aber so das ist die... scheint mir auch ein Mitglied der LinkedIn-Bukake-Bubble. Habe ich heute erfunden, LinkedIn-Bukake. Das ist, was ist das denn? Klar, diese Kreise aus immer gleichen Leuten, die sich so gegenseitig Engagement schenken. So, weißt du? Also, wo man sich so hin und her in Gruppen den Post hin und her schickt, damit sofort Engagement drauf ist, weil sofort so eine Pseudodiskussion gestartet ist. Und das hat mich so ein bisschen an Bukake erinnert.
Aber das sind doch Engagement-Manager.
Das Attention Leads und Attention Manager ist was anderes. Das sind die sind bezahlt für vielerlei Kunden, aber die stärken sich gegenseitig nicht so stark, glaube ich. LinkedIn Bukake ist, wenn sozusagen ein Kreis von Thought Leadern und LinkedIn Influencern sich dann gegenseitig in der Bubble versucht zu verstärken, indem man sozusagen immer spannende, total unauthentische Diskussionen beginnt. Wie auch immer. Also, und zwar berichtet ich glaube, das ist eine Agentur, dieser Agenturgründer, dass sie die Co-Founderin ihrer Agentur, also er schreibt so ein bisschen sarkastisch, also er schreibt, wir haben unsere Co-Founderin natürlich nur, weil sie eine Frau ist, ich übersetze immer sinngemäß, ne? Und wir brauchten sie nur wegen der Diversität, und dann sagt er so, natürlich nicht, weil sie sind ja ganz anders, sondern sie haben wir nennen sie jetzt mal Christina ist ein toller Mensch, sie ist wegen ihrer beeindruckenden Fähigkeiten und Talenten so unverzichtbar, nicht wegen ihres Geschlecht. Ich glaube, dass doch die meisten von uns so vorgehen, oder spielen biologische Merkmale tatsächlich so eine große Rolle in der Arbeitswelt? Leben wir wirklich noch so hardcore in der Vergangenheit, wie ich aktuell das Gefühl habe, hier bei LinkedIn und in der Medienwelt? Sind wir also Außenseiter mit unserer Sicht auf Menschen? So oder so. Christina, ich bin mega dankbar, dass du bist. So, also sagt, es sind zwei männliche Gründer und eine Gründerin. Und die lobt er ganz stark. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es mit dem Frauentag zu tun hat, aber es passt so schön emblematisch in die Diskussion, die man sowieso haben sollte. Und dann hat ein ketzerischer Finanzjournalist namens Kaspar Tobias Schlenk in den Kommentaren geschrieben, dass eine wichtige Kennzahl bei der Frage ja wäre, wie viel Anteil die Christina an der Firma hält, und fragt, wie das denn bei euch verteilt wäre. Und sein ebenso zynisch ketzerischer Kollege John Stanley Hunter, den wir alle aus von verschiedenen Porto-Produktionen kennen, vom Namen her, klärt das dann später auch auf in Form eines Tortendiagramms. Und zwar ist es so, dass die beiden männlichen Gründer jeweils 49% in der Firma haben und Christina hat 2%.
Super.
Da habe ich mich gefragt, wie unverzichtbar sind die männlichen Gründer denn, wenn die 24 mal so viele Anteile, also er bezeichnet Christina hier als unverzichtbar. Und die männlichen Gründer haben halt 24 mal so viele Anteile. Das klingt ja so, als hätten die den Koffer mit den Atomcodes oder so. Wie auch immer, schönes Beispiel, dass Frauen in der Regel mit warmen Worten bedacht werden und als so Häschen aus dem Zylinder praktisch sind, um Diversität der Firma zu feiern. Und eigentlich widerspricht sich der Post damit auch komplett.
Also,
wie gesagt, wir haben die Person mit Absicht nicht genannt, weil es geht auch gar nicht darum, die Person zu bashen, aber ich glaube, es ist ein gutes Beispiel dafür, wie vorsichtig gesagt unehrlich diese Debatte teilweise auch geführt wird und dann eben Frauen so irgendwie zu besseren Maskottchen abgestempelt werden, was ich schade finde. Also es gibt natürlich Möglichkeiten, wo das total fair wäre. Zum Beispiel, dass sie wesentlich später eingestiegen ist, was hier nicht der Grund zu sein. Also sie ist seit 3 Jahren da, die Firma gibt es seit weniger als 2 Jahren oder es veröffentlicht, glaube ich, seit weniger als 2 Jahren. Es kann natürlich auch sein, dass sie noch 12.000 ESOP-Shares hat. Sie hat aber Gründungsshares. Also es ist nicht, dass es später eine Kapitalerhöhung gab oder so, sondern von den 25.000 Shares gehören jetzt zwei, von den ersten 25.000 Shares gehören jetzt 2%.
Aber ja, wie gesagt, aber es können verschiedene Gründe dahinterstecken. Ein Grund könnte doch auch sein, dass die beiden das Geld auf den Tisch gelegt haben und sie damals noch kein Geld hatte. Aber auch dann hätte man ja irgendwann irgendwie einen Plan ausgearbeitet, dass sich das dann irgendwann verteilt und gleich
hat. Ja, genau. Kann sein, dass sie gesagt haben, deswegen musst du die Anteile erarbeiten, kriegst 12.000 ESOPs von uns und bloß weil real die Reicheren sind, ja. Auf jeden Fall, ich finde 2% klingt nicht so unverzichtbar für mich.
Gut, also dann heute nicht nur Gehälter angleichen oder mal ein bisschen mehr zahlen, sondern auch ESOPs und Anteile angleichen am Weltfrauentag.
Ja, und was ich mir auch wünsche, ist, dass die Debatte ein bisschen faktenbasierter geführt wird. Also ich finde, die andere Seite führt die Debatte genauso schlecht. Also immer wieder dieses nicht normalisierte Gender Pay Gap zu nutzen, also was nicht für, gemäß Berufswahl, dann Arbeitsstunden und so weiter. Ich glaube, verschiedene Zahlen haben verschiedene Aussagen. Auch das große, also fast 20% Gender Pay Gap hat ja eine Aussage, nämlich, dass Frauen weniger Zeit haben zu arbeiten oder mehr Care-Arbeit übernehmen. Das ist ja schon eine wichtige Aussage, aber man kann nicht sagen, Frauen werden 20% schlechter bezahlt als Männer. Das ist einfach nicht die Wahrheit. So bis zum, ich glaube, 35. Lebensjahr, 30. Lebensjahr werden sie relativ gleich sogar bezahlt inzwischen. Und dann liegt es teilweise an der Karriere, an der Familie, am Verhandlungsgeschick oder Willen, an der Kompetitivität oder dem Wunsch nach Kompetitivität und sicherlich auch Diskriminierung einfach. Es gibt verschiedene Gründe, aber ich glaube, man sollte das so differenziert wie jede Debatte eigentlich so differenziert wie möglich führen. Auf jeden Fall ist es im Moment nicht gerecht, aber es ist auch nicht so ungerecht, wie man es oft erscheinen lassen will. Und ich glaube, man lässt offene Flanken für Angreifer, wenn man mit immer den gleichen, nicht ganz realistischen Werten argumentiert, finde ich.
Ja, aber es ist trotzdem immer wieder überraschend, wie oft man dann doch sieht, dass die gleiche Person irgendwie als Mann mehr bekommt als Frau. Selbst bei irgendwie
Jobs. Dann musst du die gleiche Debatte mit Ost und West aufmachen.
Klar.
Und 10.000 anderen Sachen. Denn das ist... Ist es fair, dass du in Ostdeutschland als Bäcker weniger verdienst als in Westdeutschland oder als Mechatroniker?
Nein, natürlich nicht, aber so, du musst ja irgendwo musst du ja anfangen. Und also wenn zwei Leute im gleichen Job unterschiedlich bezahlt werden für die gleiche Aufgabe als Berufsstarter,
dann wie im Osten und im Westen?
Ja. Im gleichen Ort, im gleichen Büro.
Ja, dann ist das, also wenn es im gleichen Büro ist oder so, natürlich. Aber ich meine, so oder so, wir stellen hier überhaupt nicht die Ungleichheit oder Ungerechtigkeit in Frage, die existiert. Definitiv.
Dann.
Und vielleicht muss man es auch ein bisschen plakativ machen, damit es verstanden wird, aber man macht sich damit auch angreifbar, das wollte ich ja nur sagen.
Ja, und zum Abschluss.
Ich bin gespannt, was wir dann tatsächlich heute im Laufe des Tages noch entdecken an tollen PR-Stunts.
Ja, nochmal zurück zu LinkedIn. Gab es dann eine Richtigstellung dazu? Oder wurde das dann ausgeschwiegen? Mit den Anteilen? LinkedIn?
Ah, ich glaube, es geht noch. Ich muss mal gucken, ob es noch weitergeht. Es ist so ein bisschen ongoing hier. Sekunde. Also auf jeden Fall scheint es jetzt nicht so den gewünschten Erfolg gehabt zu haben, der Stunt. Also wenn andere Teile der Familie oder was weiß ich da auf LinkedIn gezogen werden, funktioniert es besser. Der Post scheint jetzt so ein bisschen im Sand verlaufen zu sein, ist mein Eindruck. Das ist so auch so ein bisschen das Problem von LinkedIn, ne? Dass du kannst nicht, also du kannst nicht darauf vertrauen, dass, also du brauchst nur eine Zecke am Sack, die das nicht glauben will, was du sagst und das entweder hinterfragt oder kritisch ist, dann geht deine gesamte, also und wenn die Person eventuell Recht hat damit oder zumindest berechtigte Fragen aufwerfen kann oder einfach auch nur komplett polarisierend überzieht, dann ist es schwer, es ist halt nicht so ein Einwegding. So, das kannst du, selbst auf Twitter kannst du es noch relativ gut, glaube ich, sozusagen einfach nur senden. Entweder musst du mit der Kritik sehr gut umgehen und gewappnet sein oder es macht irgendwann keinen Sinn mehr, so auf LinkedIn rauszutröten, weil die Gefahr ist halt immer, dass jemand als erster Kommentar so ein bisschen deine Aussage schon wieder in Frage stellt.
Und wenn wir schon bei LinkedIn sind, wie läuft's aktuell bei deinem Taubenverein?
Ich würde es gerne aussparen. Also es gibt, wir können es einfach in die Shownotes packen, der Informationshalber. Es gibt eine lustige Diskussion zwischen einem Ex-Mitarbeiter von Twitter und Elon Musk. Ich finde das fast schon nicht mehr newswürdig. Wen das interessiert? Also da wird quasi das Nachkündigungsgespräch auf Twitter ausgelagert, da ich jetzt, wenn ich einzelne Tweets oder den ganzen Dialog übersetzen möchte oder das Thema auch nicht überstrapazieren, würde ich sagen, wir verlinken das einfach. Jan packt das in die Shownotes und dann kann man sich das selber anschauen. Ich habe das Gefühl, das sind schon gar keine Highlights mehr. So, das ist, was man da weiß. Also die Kurzvariante ist, ein geschasster Mitarbeiter versucht rauszufinden, ob er jetzt wirklich gefeuert ist oder nicht. Er kann HR nicht mehr erreichen, sein Account ist gesperrt. Elon Musk nimmt erst total nett Kontakt mit ihm auf und am Ende wird er wieder diffamiert als Behinderter, der eh nicht gearbeitet hat. Also kein Scheiß, das ist genau, was ihr immer sagt. Also er diffamiert ihn wieder öffentlich und so, wie man sich den Traumchef halt vorstellt. So, und genug über Elon Musk geredet.
Unfassbar, jetzt. Unfassbar. Der Laden ist doch weg vom Fenster Ende des Jahres.
Ja, es gab auch mehrere Ausfälle. Zuletzt, aber keine, die jetzt die Nutzung wirklich einschränken. Bist du schon bei Blue Sky?
Nee.
Hast du dich angemeldet? Bist du auf der Waitlist?
Ich weiß es nicht, ich glaube nicht.
Blue Sky ist die neue Twitter-Alternative von Jack Dorsey, dem Original Gangster Twitter-Gründer. Ich bin auch nur auf der Warteliste leider.
Ich bin müde von Wartelisten. Das reicht jetzt langsam.
Ja, das, was Elon Musk der ganzen Welt gebracht hat, ist vor allen Dingen Wartelisten auf Twitter-Alternativen.
Ja, die alle nicht abliefern. Aber gut, wir haben eine anonyme Frage reinbekommen. Ich lese mal vor. Also, ich verstehe, wie viele Vorteile es hat, mit anderen Leuten im gleichen Raum zusammenzuarbeiten. Allerdings habe ich gemerkt, dass meine Zufriedenheit unendlich stark steigt, wenn ich in den kalten Monaten, November bis April, nicht im dunklen Deutschland bin, sondern aus einem sonnigen Land arbeiten kann. Inwiefern heißt das, dass ich mich gegen meine Karriere entscheide? In Unternehmen machen Leute Karriere, die im Raum sind. Unternehmensberatung ist raus, Fast-Paced Startup ist raus, welche Möglichkeiten bleiben, Fulltime Freelancing, BI und Programmierskills vertiefen, weil man so besser verhandeln kann. Pip, was meinst du, wie war das sonnige Leben? Ist die Laune dort drüben besser? Kannst du dir vorstellen, von da 6 Monate zu arbeiten?
Ich kann mir 6 Monate, ehrlich gesagt, also zumindest nicht in Kapstadt allein. Aber ich kann jeden verstehen, der... Bei mir ist so November bis Februar, oder so, und Weihnachten ist ja auch ganz heimlich und so hier, aber ich finde November und Februar schwere Monate und versuche mich da, wenn irgendwie möglich, zu entfernen. Und ich kann es sehr nachvollziehen. Also es gibt ja Leute, die auch tatsächlich irgendwie mental oder physisch, psychisch darunter leiden, dass du irgendwie nicht schlafen kannst, depressiv wirst oder einfach antriebslos. Und ich glaube, das sollte man ernst nehmen. Und wenn man das tatsächlich mit einer Verlagerung des Lebensmittelpunkts lösen kann, dann ist das, glaube ich, eine sehr günstige Therapie oder so eine Behandlung der Symptome. Von daher kann ich das niemand übel nehmen, der die Entscheidung für sich aus gesundheitlichen oder Stimmungsgründen trifft, oder also Mental Health Gründen trifft. Man kann aber auch einfach ein paar Jahre warten, dann haben wir hier ein paar mehr warme Monate. Also dann wird es im April wahrscheinlich schon wieder 30 Grad. Deswegen finde ich November bis April jetzt fast schon ein bisschen lang, aber das ist auch eine Ermessensfrage.
Mal angenommen. Ich würde sagen, wir nennen die Person mal Jan.
Jana nennen wir sie. Das ist ja anonym. Frage war anonym.
Also ja, okay, wir nennen sie Jana. Ich würde sagen, sie hat einen Master in der Psychologie gemacht und ist ungefähr so Mitte 20. So, dann Sonne kann man natürlich, Kapstadt ist eine Alternative. Ich mit Mitte 20 würde zum Beispiel mal schauen, was kann ich in Kapstadt machen? Vielleicht kann man da irgendwie noch einen Master oder sowas machen oder ein MBA oder so.
Das kann ich sehr empfehlen. Stellenbosch University. Also ich war leider nur eine Nacht in Stellenbosch, aber wenn ich nochmal ein Auslandssemester machen nachholen dürfte, dann würde ich das definitiv machen. Das ist eine Stadt mit ein Drittel Studenten, die außerdem vor allen Dingen für viele Weingüter bekannt ist, oder eine Weinregion, in der Pinotage und Chenin Blanc, glaube ich, relativ gängig unterfunden ist. Das könnte ich niemandem übel nehmen.
Genau, das also, kann ja niemand.
Wenn meine Kinder sagen würden, ich möchte Auslandssemester in Stellenbosch machen, würde ich sagen, go.
Genau, das kann dir keiner übel nehmen. So, du kannst es 2 Jahre später immer noch im Lebenslauf gut darstellen. Eltern sind zufrieden, alles Pinot Grigio, oder wie man sagt. Nee, also Bekannter von mir hat tatsächlich ein PhD in Cape Town gemacht. Und danach ein super Job. Der surft jetzt natürlich nicht mehr so viel wie damals und wohnt auch nicht mehr an der sonnigen Seite. Aber der hatte da eine gute Zeit. Und wenn es jetzt um mich persönlich gehen würde mit 25 und angenommen, ich hätte den bestbezahltesten Postproduktionsjob in der Podcast-Welt, dann würde ich nach Sydney gehen. Da hast du eine Schule, die ist auch so unter den Top 100 Rankings und ich persönlich würde mich in Sydney wohler fühlen als in Kapstadt oder Südafrika.
Warum das?
Na, einfach, ich finde es da angenehmer zu leben. Gleicher.
Weißt, das auch stimmt, das haben wir letztes Mal nicht gesagt. Südafrika ist mit einem Gini-Koeffizienten von 0,67 tatsächlich das ungleichste Land der Welt. Es gibt kein Land, wo die Kluft zwischen Arm und Reich so groß ist. Wie Kapstadt. Ja, dann könnte Jana auch um 6 Uhr morgens anfangen zu schneiden.
Ja,
also, ob sie das besser fände.
Also für uns, wir könnten auf jeden Fall bis in die späte Nacht Earnings machen. Dann würde es nur noch Live-Earnings geben und es könnte geschnitten werden. Und dann kann man ja immer noch überlegen, ob Jana vielleicht noch irgendwie 1-2 Postproduktionen dazu macht. Also gibt bestimmt noch andere Podcasts, die gerne abends aufnehmen und am nächsten Morgen veröffentlichen. Und vielleicht auch irgendwas anderes noch bei Doppelgänger. Also zum Beispiel könnte er jetzt einfach für diese Folge mal den Disclaimer jetzt einsprechen. Ja. Oder mal ein TikTok-Video oder so machen.
TikTok-Videos machen, genau. Sehr gut. Aber versuchen wir das jetzt mal hypothesenbasiert anzugehen. Also ist die Hypothese wahr, dass es das Karriereende bedeutet, nach Kapstadt zu gehen? Da würde ich sagen, ob das jetzt richtig ist oder nicht, das ist eine andere Frage. Aber was bei mir dabei ankommt oder vermittelt wird, ist schon Karriere beim Team sein, schnell lernen, hat nicht Prio 1. Das cool. Ist, was bei mir subjektiv da ankommt. Wenn jemand fragen würde, ich möchte gerne aus Kapstadt arbeiten, ist das für mich hauptsächlich eine Lifestyle-Choice mit den Einschränkungen, die ich vorhin gemacht habe über geistige Gesundheit oder mentale Gesundheit. Aber das ist schon eine Lifestyle-Choice. Und das signalisiert jetzt erstmal nicht, dass deine Karriere Number One ist. Das ist, glaube ich,
ja, aber auch nicht. Pip, mit wie vielen Jahren hast du bei Idealo angefangen? Okay,
stell dir vor, du arbeitest. Ich? Mit 25, glaube ich.
Mit 25?
Oder 24, eins von beiden weiß nicht.
Warum. Ich finde, bis 30 kann man schon mal noch das ein oder andere Jahr verrückt irgendwo verbringen, ohne dass man jetzt sagt, jetzt die Karriere zu Ende. Die Karriere machst du zwischen 30 und 50.
Ja, das sind auch die Jahre, in denen du wirklich brennen kannst eigentlich. Also wo du fast unbeschränkt, also wenn du an was arbeitest, was dir wirklich Spaß macht, hast du einfach viel Energie. Also jeder hat unterschiedlich viel Energie. Also bei mir war es so, dass es sich wie Urlaub angeführt hat. Also ich hätte nirgendwo anders lieber sein wollen, ehrlich gesagt. Ob das jetzt schlau war im Nachhinein, ist eine andere Frage. Das lässt sich immer schwer beurteilen, weil man weiß ja nicht, was sonst passiert wäre. Aber mit 30 die Karriere anzufangen ist auch komisch. Ich will nicht sagen, dass es nicht geht, ne? Und es ist auch total okay zu sagen, Karriere ist nicht meine Nummer 1, sondern ich möchte eigentlich jetzt da 5 Jahre verbringen und dann möchte ich eine Familie gründen und ich bin eine der gifted Personen, die auch so ein gutes Mitte bis hohes fünfstelliges Gehalt verdienen kann als Freelancer oder in verschiedenen anderen Tätigkeiten. Wenn jemand die Choice machen will, kein Problem. Und du kannst danach auch selber was gründen. Was ich mir nicht vorstellen kann, ist, dass ein deutsches Unternehmen, was eine teilweise Teil-Remote-Policy hat oder sagt, im All-Hands vorstellt, hier, das ist Camps Bay, Kevin, das ist jetzt unser neuer CMO. Der hat sich hochgearbeitet über 3 Jahre. Das sehe ich noch überhaupt nicht, ehrlich gesagt. Denn dazu musst du, glaube ich, in der Zentrale sein, musst Kontakt zum Führungslevel haben. Kannst du als Grafikdesigner, Designerin, als Buchhalter oder als Buchhalterin als viele Jobs kannst du, glaube ich, super remote machen. Aber, und es hängt natürlich auch voll von der Firma ab. Es gibt natürlich Firmen, Also irgendwie GitLab vielleicht total prädestiniert, genau sowas zu machen. Und es gibt andere Firmen, da geht's halt gar nicht. Vielleicht muss man auch nicht richtig, die muss man nur die richtige Firma finden. Abgesehen davon musst du dir natürlich dann auf jeden Fall vor Ort, und das wird, glaube ich, einfacher, eine Community aufbauen, um weiter Austausch zu haben, um weiter zu lernen. Ich glaube, nur remote das gleiche Lerntempo beizubehalten, also viele mir schwer. Es gibt Leute, die es vielleicht besser können, aber ich finde es insgesamt herausfordernd. Das heißt, entweder muss man sich selber Lernziele setzen, eine Programmiersprache lernen oder irgendwie ein Tandem-Sprachlerne vor Ort oder Tandem-Programmieren lernen vor Ort. Ich glaube, irgendwie muss man sich so eigene Challenges setzen, gerade als Freelancer. Oder man braucht sehr anspruchsvolle Chefs. Das hielte ich für wichtig. Und was ich auch überlegen könnte, was das Gute ist, es bildet sich ja mehr und mehr, wenn du jetzt zum Beispiel über so die typischen klischeehaften Städte nachdenkst, also sagen wir mal Cape Town oder Lissabon, Porto, da bildet sich ja durchaus eine Expat-Community. Und ich glaube, es ist nicht unmöglich, dass irgendwie 1 von 10 Unicorns auch dort entsteht, quasi. Also was hindert dich in Kapstadt vor Ort in irgendein WeWork eine Firma zu gründen und zu sagen, ganz ehrlich, wir haben hier Marketing-Leute, wir haben hier Design-Leute, wir haben hier Programmierer, wir haben Produktleute.
Das gute Wetter und der Lifestyle.
Genau. Warum nicht dort gründen?
Achso, ich wollte sagen, was dich hindert, ist das gute Wetter und der Lifestyle.
Ja, ich habe auch überlegt, wenn ich dort arbeiten würde, würde ich wahrscheinlich eher nachts arbeiten. Also oder abends oder so. Also ich würde, oder wenn es zu heiß, nee, dann ist auch scheiße arbeiten. Also was ich nicht machen würde, ist mich mit meinem Laptop in ein Café setzen, die Touristen nerven und laute Zoom-Calls machen. Das ist die denkbar schlechteste Weise. Aber ich überlege.
Also ich
glaube, es wird schwer, nochmal auf die so beschleunigte Karrierelaufbahn zu kommen, wenn du das für länger als ein Jahr machst. Also ein Jahr kannst du das total unbeschadet machen, glaube ich.
Was ein, zwei Jahre mit dem MBA, leb dich aus und arbeite nebenbei, guck, was für Türen aufgehen, und danach hast du entweder da einen Job oder du hast mit dem Thema abgeschlossen.
Uns kommt natürlich immer auf die Story an, ne? Wenn du sagen kannst, ich habe 1,5 Jahre dort gelebt, habe währenddessen remote genau das gemacht und genau das gelernt, und das wäre eigentlich in Deutschland nicht anders gewesen, dann ist es vielleicht auch nicht so wild. Ja. Aber gleichzeitig wechselst du dann wieder zurück im Winter und so?
Nee, du bleibst dann da für ein Jahr oder zwei.
Aber wie ist der Winter denn da? Also der Sommer?
Ja, nicht so schlimm wie hier.
Nicht so richtig kalt?
Aber ja, hin und her pendeln, das würde ich auf keinen Fall machen.
Aber ich würde im Kopf Leute bewusst oder unterbewusst diskriminieren, die diese Choice getroffen haben. Aber das kommt auf die Aufgabe an. Ne? Es gibt Aufgaben, wo mir es vollkommen egal wäre. Aber wenn jemand irgendwie in Melbourne, Kapstadt und Buenos Aires die letzten 10 Jahre verbracht hat, als Freelancer, würde ich sagen, ist jetzt nicht zwangsläufig der nächste Head of Marketing-Kandidatin für mich. Es sei denn, dass Qualifikationen stark dafür sprechen. Das, wie gesagt, wenn man das alles gut verkaufen kann und gut nachweisen kann, dass man trotzdem ambitioniert ist, trotzdem viel gelernt hat.
Seitdem er hat die letzten 10 Jahre jede Doppelgänger-Folge geschnitten.
Aber wie gesagt, um das ganz klar zu sagen, es muss sich ja auch nicht jeder für diesen Weg entscheiden. Wenn man einen dieser Digitaljobs macht, die man remote machen kann, hat man vielleicht sowieso Skills, mit denen man ein Leben lang einigermaßen gut verdient wird. Wenn man vielleicht sogar ein bisschen Geld beiseite legt, sehr früh, kann man sogar vielleicht dann sich mit 40 verrenten in Kapstadt, was auch gehen könnte. Why not?
Ja, und ich finde auch, also es muss nicht jeder CMO oder CEO oder so werden. So ist also.
Nee, kann ja auch, rein rechnerisch wird das auch schwer.
Ja, aber also wenn ich jetzt mich so umgucke, finde ich, dass viele Leute einen wesentlich besseren Job haben in einer normalen, in Anführungszeichen, Position und ihr Leben im Griff haben, als irgendwie jemand, die auf jeder Veranstaltung rumhopst und die ganze Zeit überarbeitet ist und irgendwie links und rechts alles versucht zu optimieren.
Was würdest du, also wenn Jana jetzt Kinder bekommt und die sind 5,5, was würdest du dann machen? In Kapstadt zur Schule schicken oder dann zurück nach Deutschland? Oder wie wäre das dann?
Sydney. Also, wenn es nur um Lifestyle geht, Leben, würde ich nach Sydney ziehen.
Und warum? Ich verstehe den Vorteil von Sydney gegen Kapstadt nicht. Magst du Ungleichheit, Kriminalität, Schwarze nicht? Was ist dein Problem?
Ich finde es einfach von der Stadt Lebensqualität mit einer der Antragsstellen.
Ich war noch nicht in Sydney, weil man irgendwie... Weil man da wie viel 17 Stunden hinfliegt oder so. Und ich bin, den letzten Flug habe ich 12 Stunden ohne rückklappbare Rücklehne gemacht. Und strebe noch einen Schadenersatz, Prozess gegen Lufthansa an, weil das für mich die absolut maximale Strafe ist, wenn ich nicht schlafen kann für 12 Stunden.
Aber hast du dich wenigstens beschwert?
Ja, ich habe natürlich das versucht, das Kabinenpersonal höflich. Also erst dachte ich, der Penner hinter mir hat, kennst du, es gibt diese kleinen Dinger, die du da reinstecken kannst, damit der Vordermann das machen nicht kann so. Also erstmal ist schon viel Hass in mir aufgestiegen, weil ich dachte, der Typ hinter mir hat meinen Sitz blockiert. So. Das habe ich dann versucht auszuschließen, indem ich die freundliche Kabinenbegleiterin, die dann gar nicht so freundlich war, gefragt hat, mal zu gucken, was mit meinem Sitz nicht stimmen würde. Dann hat die, also nachdem ich das 4 Stunden schon ertragen habe, muss man dazu sagen. Und das Schlimme war, ich habe schon eine Reisetablette genommen, das heißt, jetzt einfach Fernsehen durchgucken, da wäre keine Option mehr gewesen, sondern mein Körper sackte schon in sich zusammen, nur war kein Platz dafür. Und die hat dann ein bisschen, also das, was ich schon mit der Masse meines Körpers versucht habe zu forcieren, hat sie dann durch heftiges Rütteln an der Lehne nochmal, also erst hat sie mir den Knopf gezeigt, meinte ich vielen Dank, ich habe was gelernt. Dann hat sie an der Lehne versucht zu rütteln und gesagt, nee, geht nicht, dann kann ich ja auch nichts machen. Schöne 8 Stunden Flug noch. Das hat sie nicht gesagt, aber also das ist mit 8 Stunden Flug, aber alles davor. Ja, und dann
war schade, dass es da auch kein Video gibt.
Ach, und lustig übrigens, ich habe in der gleichen Reihe wie in Doppelgänger-Hörerfamilie durch Zufall gesessen. Nur dass
die haben geschlafen. Hatten.
Ja, die haben geschlafen. Ja, auch nicht so gut hatte ich das Gefühl.
Aber also falls du da zufällig ein Video gemacht hast,
wie also mein Aura-Ring hat gesagt, ich habe netto 1 Stunde 5 geschlafen, also 1 Stunde 05 geschlafen in 12 Stunden. Und unter dem Einfluss von Antihistaminika.
Echt, sowas nimmst du? Wow.
Ich kann insgesamt nicht gut schlafen im Flugzeug. Deswegen versuche ich dann die bestmögliche Situation herbeizuführen. Und ich habe wieder den Fehler gemacht, dass ich im Flugzeug gegessen habe. Was ich mir.
Ja, das sollte man nicht machen. Ja. Mein Tipp ist, im Flugzeug nicht essen und Filme durchsuchten.
Wenn man nicht schlafen kann. Ja, nicht essen, aber es ist halt ein 12-Stunden-Flug und über Nacht. Also hat 18 Uhr angefangen und du kommst um 5 Uhr an. Das ist sehr schwer, nicht zu schlafen, ne? Und die Lufthansa-Displays sind jetzt auch nicht so geil, dass irgendwie die geilste, ach so, ich hätte mein iPad nehmen können natürlich. Naja. Aber zum Glück, das ist so ein bisschen wie bei Geburt. Also es steht mir natürlich nicht zu, darüber zu urteilen, wie schwer eine Geburt ist. Aber was man hört, ist es ja auch so, dass man die traumatischen Erlebnisse der Geburt vergisst. Und ich hoffe, dass die schönen Urlaubserinnerungen mir lange in Erinnerung bleiben. Und der traumatische Flugerfahrung ich bald wieder vergesse.
Ja, das sind Pips berühmten Wörter zum Weltfrauentag.
Ja, und zusätzlicher Tipp noch, kein Coleslaw und keine kalten Desserts essen im Flugzeug. Wenn überhaupt nur was warm gemacht wurde.
Sehr gut.
Und um sich Freunde zu machen mit so einem kleinen Desinfektionssprüher, den Flugbegleitern auf die Hände sprühen, immer wenn sie die anfassen.
Das hast du nicht wirklich gesehen.
Nee, aber das Flugpersonal ist auch, es war ein ganz komischer Flug. Ich habe auch das Gefühl, dass die Lüftung nicht ging, ehrlich gesagt. Fliegen ist sowieso so eine degenerierte Sache, ey. Du wirst da von 300 Leuten, eigentlich atmest du die Pupse von 300 Leuten. Und da, weißt du, was ein Boeing-Belly ist? Es sammelt sich auch mehr Gas einfach im Bauch und Darm ein, wenn du in 10.000 Metern Höhe fliegst. Deswegen soll man auch kein Sprudelwasser trinken, sondern idealerweise stilles Wasser. Dadurch kannst du davon ausgehen, dass alle Leute sagen, erheblichen Flatulenz oder Meteorismus erleiden. Und gut, auf die weiteren Konsequenzen möchte ich nicht eingehen. Aber ich würde mir eigentlich wünschen, dass es so Flugzeuge gibt, wo du am Flughafen wirst du in so ein Modul reingeladen, kriegst so eine Mischung zwischen Sedation und Vollnarkose, also ein bisschen wie bei der großen Hafenrundfahrt, wirst in so ein sargähnliches Loch geschoben, wo du schon noch mit dem Kopf rausgucken kannst, aber da wirst du reingeschoben, platt gemacht für 12 Stunden, da passen auch viel mehr Leute in dem Flugzeug vor allen Dingen, und dann wachst du einfach nach 12 Stunden auf und krabbelst da wieder raus oder wirst in einem Luxusterminal dann aus diesem Sarg rausgeholt. Das fände ich viel menschlicher, als was einem sonst zugemutet wird, sitzenderweise, und dieses eklige Essensverzehren und was weiß ich. Nee?
Ja, okay. Also für dich ist
ich glaube, das wäre die humanere Art zu reisen. Genau.
Also für dich fällt Sydney schon mal aus. Jana, überleg's dir gut. Lass uns ein bisschen Content machen. Ich habe mir chatspot.ai angeguckt. Hast du schon gesehen, was das ist?
Das ist von HubSpot, habe ich gelernt.
Genau.
Und sie haben 2 AI-Tools entwickelt.
Genau. Und heute released oder gestern.
Achso. Nach meinem Verständnis ist das eine ein Content-Generator gehen und das andere so eine Art AI Sales Assistant, aber du erzählst mir bestimmt, was das wirklich
innovativ ist. Also für Chatspot.ai Chat.ai Alpha habe ich tatsächlich jetzt schon Zugang und kann damit ein bisschen rumspielen. Falls man sich das anschauen möchte, gibt's ein super Video vom CTO, wie er das erklärt. Was die gemacht haben, ist, die haben OpenAI, also ChatGPT, genommen, das mit HubSpot verbunden und mit Google Docs. Und somit kannst du darüber alles machen. Also du machst halt ähnlich, wie wir es jetzt gelernt haben, halt bei OpenAI, gibst du halt dort dann Sachen ein. Und kannst dann so verschiedene Sachen machen wie, sag mir zum Beispiel mal irgendwie, wie viele SaaS-Firmen gibt es in der und der Stadt oder in dem Land oder gib mir mal einen Report. Also alles so Sachen, die du vielleicht mal BI gegeben hast.
Auch oder mit ChatGPT machen kann.
Genau, auch mit ChatGPT, aber halt in Verbindung mit deinen Daten, deinem CRM. Das bedeutet, du kannst auch automatisch eine E-Mail generieren lassen. Also zum Beispiel kannst du
an einen Böses. Und LinkedIn-Messages am besten noch.
Ja, ich finde es ganz cool. Und du kannst halt auch so andere Sachen fragen, also marketingmäßig. Du kannst natürlich auch Essays und so schreiben. Du kannst jetzt sagen, hey, schreib mir mal ein Essay über AI und Podcast-Werbung zum Beispiel. Also ähnlich die Sachen, die wir vorher schon gemacht haben.
Also ich glaube, wir brauchen eigentlich zwei Dinge. Also meine Befürchtung ist direkt, dass ich 10-mal so viel Cold-Call-Anfragen über LinkedIn und E-Mail bekomme in Zukunft. Obwohl lustigerweise noch niemand meine echte Adresse hat, sondern die immer noch an die falschen Adressen kommen, die ich dank Catch-All leider trotzdem bekomme. Aber ich glaube, du brauchst eine von zwei Sachen. Also A, müssen E-Mails 1 Cent kosten. Dann ist 99% des Spams eh erledigt. Aber das lässt sich, glaube ich, aus Netzneutralitätssachen oder so nicht durchsetzen. Aber ich glaube, es wäre aus ökologischer Sicht unheimlich gut, wenn E-Mails Geld kosten. Weil allein das Speichern des ganzen Spams in irgendwelchen Spam-Ordnern oder Papierkörben verschwendet unheimlich viel Energie und also Storage und Strom. Also das wäre eine Möglichkeit. Und die andere wäre, dass du eigentlich so eine Art neues SSL brauchst, ein HHI oder was weiß ich, also ein Human-to-Human-Interface, wo du sicherstellen kannst, dass auf beiden Seiten einer Konversation gerade ein Mensch sitzt. Also dass du zum Beispiel jedes Mal, wenn du einen Send-Button drückst, dass auf deiner Apple-Maus, auf deiner Apple-Maus ist ein Fingerprint-Reader und nur wenn dieser Fingerprint-Reader das positive Signal, das muss natürlich alles end-to-end verschlüsselt sein und so weiter.
Ja, auch nicht. Also
kriegt die Nachricht den Stempel, das ist von einem Menschen. Also die Alternative wäre natürlich, du musst jedes Mal ein Capture ausfüllen, damit das als menschlich gesendet gilt. Das ist natürlich blöd, aber mit dem Fingerprint-Reader auf der Maus oder auf dem Tracking-Pad könntest du sagen, im Moment des Sendens kriegt die E-Mail quasi so eine kleine Medaille von einem Menschen abgeschickt. Weil ich habe keinen Bock auf den ganzen Konversations-Spam, der uns droht, wenn jetzt alle Leute diese AI-Outreach-Tool benutzen und irgendwelche GründerInnen ihre Fundraising-Requests an 40.000 Angels in der Welt rausschicken mit solchen Tools. Es geht nur auf zwei Arten zu lösen. Das eine ist, dass du Kommunikation authentifizierst oder dass du sie nicht kostenlos machst. Und vielleicht gibt es andere Lösungen, die mir jetzt noch nicht eingefallen sind, aber ich glaube, wir brauchen eine Lösung dafür.
Ja, meinst du, Spam wird so krass? Ich hatte es eher aus der SEO-Sicht gesehen, dass ich halt das Gefühl habe, okay, wie schafft er, darüber haben wir auch schon mal gesprochen, aber wie schafft es Google jetzt herauszufinden, ob es von der AI geschrieben ist oder nicht? Also ich habe auf den Test gemacht, das andere Produkt ist so ein bisschen ähnlich wie das, was Notion macht mit AI, ne? Also die haben das auch zusammengebunden und das funktioniert auch ganz cool. Da kannst du einfach sagen, so schreib mir einen Draft von einem Blogpost und dann schickt er das. Und was ich halt gemacht habe, ich habe zweimal den gleichen Demand gegeben, einmal bei HubSpot und einmal bei Notion, wo ja im Hintergrund beides mal dann OpenAI ist. Und sie haben zwei unterschiedliche Texte gegeben, die natürlich ihre Ähnlichkeit haben, aber es war schon unterschiedlich. So. Und aber wie ist es jetzt SEO-mäßig, wenn da jetzt irgendwie drei Modeanbieter nutzen das jetzt alle drei oder drei Modeshops nutzen das jetzt alles drei, um halt Mode-SEO on-page besser zu machen. So, was macht Google dann? Checken die dann, also werden die irgendwann lernen, so, hey, zwei von drei schreiben das mit Maschinen?
Also es gibt zwei Probleme, die man unterscheiden muss. Das eine Problem ist, dann kannst du dein Ranking dadurch verbessern und sollte Google dagegen vorgehen. Das halte ich für das viel kleinere Problem. Weil am Ende ist ja viel wichtiger, ob es für die Nutzer nützlich ist oder nicht. Das heißt, ob der jetzt ein Quatschtext da unten dran geklebt wurde von der AI, kann Google eigentlich herzlich egal sein. Wenn da Suchbegriffe drin sind, für die die Seite jetzt anfängt zu ranken, wo die Nutzer aber das Ergebnis, also die entsprechenden Angebote nicht finden auf der Seite, dann wirst du das aus anderen Metriken, aus irgendwie der Verweildauer, der Bounce Rate, der Abortion Rate für die Webseite und so weiter, oder der Abortion Rate des Search Journeys und so weiter, ganz gut ablesen können. Das heißt, da hast du genug Behavioral Signals eigentlich, dass du, ich glaube sowieso, dass Search in die Richtung gehen wird. Das heißt, dass für SEO das kein so starker Vorteil sein wird. Ich glaube schon, dass man, wenn man es smart einsetzt, ein paar Arbeitsabläufe damit effizienter gestalten kann und vielleicht auch die Content-Strategie noch verbreitern kann durch AI. Ich glaube auch nicht, dass Google es sanktionieren sollte, weil so, am Ende muss Google messen, ob es für den Nutzer funktioniert oder nicht. Und immer wenn Google Dinge sanktioniert hat, dann waren es in der Regel hohle Drohungen. Das heißt, die Erkennungsrate ist eigentlich nicht gut genug. Also es gibt zu viel False Positives. Das heißt, die Gefahr, dass Google eine Seite unberechtigt abstraft, wäre relativ hoch, noch mit 3-5% im Moment. Das kann sich Google eigentlich nicht leisten. Das andere Problem ist, die Gefahr ist natürlich, dass Google und andere AIs von AI-generierten Texten lernt. Also dass quasi so ein selbstverstärkender Teufelskreis beginnt, wo AI immer mehr von AI-generierten Texten lernt und irgendwann nicht mehr unterscheiden kann, was sind eigentlich wertvolle Texte, was sind menschliche Orakel, was sind echte Reporter, die so Fakten recherchieren oder in Reportagen verbreiten. Weil das sind ja die eigentlichen Datenquellen, die du haben willst, oder wissenschaftliche Aufsätze und so weiter. Und wenn du das nicht trennen kannst, dann hast du ein Problem, weil die AI so immer stärker gegen den Durchschnitt strebt und immer mehr von eigenen Sachen lernt. Da gibt es wahrscheinlich zwei Möglichkeiten. Entweder kannst du AI-basierte Texte erkennen. Da ist dann auch nicht mehr so schlimm, wenn du mal eins zu viel als AI-basiert, dann hast du halt einen Fakt auf einer Seite als AI-basiert eingestuft, aber du findest ihn nochmal auf einer anderen Seite als authentisch und dann ist eigentlich egal. Also ich glaube, da wäre eine False Negative von 3-4% gar nicht so schlimm, um zu sagen, was ist das originäre Web und was ist AI-generiertes Web und du willst nur vom Originären lernen. Andere Möglichkeit wäre, dass es, wenn du es nicht detektiert kannst, weil irgendwann könnte es soweit sein, dass AI-basierte Texte nicht mehr detektieren kann, ausreichend gut. Einfach weil die Prompts vielleicht auch smarter geschrieben sind oder sagen, am Ende kannst du ja so ein, wie heißt die Lernform, wenn du gegen eine andere AI arbeitest? Ich glaube, adverse Neural Networks oder so. Also wenn quasi, du kannst ja eine AI darauf zu trainieren, eine gute Antwort zu geben und dabei nicht als AI erkannt zu werden. Also du kannst re-engineeren, wenn du weißt, wie die Erkennung funktioniert oder was erkannt wurde, lässt du eine AI einen guten Output geben und lässt gleichzeitig den Output optimieren optimiere den Output außerdem darauf, dass er nicht aussieht wie von einer AI generiert und könntest so ein Wettrennen zwischen AIs starten. Da würde am Ende dann wieder Rechenpower, Chips und sowas entscheiden, wer gewinnt.
Ja, das ist ganz geil. In der Notion AI Demo zeigen sie das mit schreibe den Text, aber selbstbewusster. Also hast du halt einen Task von deinem Chef, deiner Chefin und du sagst so, ja, den Part finde ich noch nicht so gut. Und dann ist so, ich glaube, wir könnten das schaffen, wird dann zu, ich bin mir, also bis Ende des Jahres schaffen wir.
Genau. Und du kannst halt sagen, variiere die Absatzlänge mehr, benutze mehr Worte, klingt nicht so wie eine AI, mehr oder weniger. Und dann kannst du die gegeneinander lernen lassen und wer auch immer mehr Rechenzeit, was bessere Transformatorenmodell hat, gewinnt dann eventuell den Kampf. So, gehen wir davon aus, dass Google diesen Kampf eventuell nicht gewinnen wird, dass AI-Texte so gut werden, dass Google sie nicht mal mehr mit 80% oder 70% Wahrscheinlichkeit identifizieren kann, dann musst du eigentlich wieder auf ein Trust-basiertes System umsteigen, sowas wie PageRank, dass du sagst, wir labeln gewisse Seiten als Seed-Pool von Seiten, die wir vertrauen. Und je näher andere Seiten an diesen Seed-Pools dran sind, desto mehr vertrauen wir ihnen. Also früher waren das die Ivy League-Universitäten, also Stanford oder Harvard oder sowas, oder Regierungsorganisationen, die NASA, SETI-Programm, irgendwie sowas. Das könnte man sagen, dass man deren, oder große Tageszeitung auch, dass man deren Informationen mehr vertraut. Womit dann aber, das würde aber wahrscheinlich relativ schnell wieder aufgelöst werden, weil diese Systeme kannst du relativ gut umgehen, indem du, wir kennen das alles, irgendwie so Parasite-Hosting oder Co-Content-Creation, also dass jemand sich eine Subdomain auf eine Zeitung bucht, auch schwer, damit umzugehen. Genau. Also, wie kamen wir jetzt darauf?
Ah, du, ich habe angefangen, dir ein bisschen über chatspot.ai zu erzählen.
Achso, deswegen brauchen wir Identifikation von originären menschlichen Inhalten. Und gerade in der Kommunikation, glaube ich. Also bei SEO-Sicht das Problem relativ wenig, ehrlich gesagt, weil am Ende liefern die Feedback-Signale, zumindest bei oft gesuchten Seiten. Wie man den Longtail behandelt, ist nochmal ein bisschen komplizierter, aber ansonsten hast du eigentlich genug humanes Feedback, was du auswerten kannst. Das ist relativ egal, ob da jetzt der Text ist oder nicht. Aber wir hatten mal, ich will nicht sagen welche, aber eine große Webseite, auf der nicht ein zusammenhängender Satz war. Und die hat für viele E-Commerce-Terms sehr gut gerankt. Also verstand nicht, außer im Impressum, nicht ein zusammenhängender Satz auf der ganzen Seite. Und trotzdem hat sie sehr gut gerankt, weil für gewisse E-Commerce-Anwendungen ist einfach vollkommen egal. Also ganz ehrlich, wenn du ein rotes Kleid kaufst, der scheiß Beschreibungstext, der hilft mir überhaupt nicht bei der Auswahl. Ich will wissen, was für ein Stoff das ist. Also nicht, dass ich oft rote Kleider kaufe. Also sagen wir ein whatever. Ich bin jetzt mal so empathisch und versuche mich reinzusetzen in eine Frau, die ein rotes Kleid kauft. Oder ein Mann. Auch Männer können rote Kleider kaufen. Kein Problem damit. Was?
Jan, du kannst das Video, wo Pip hier gerade in seinem roten ja. Kleid sitzt, schon gerne veröffentlichen.
Also was ich sagen wollte ist, was ist da wichtig, ob das irgendwie Polyester oder Baumwolle ist, welche Größe es ist, wie groß das ist, wie es ausfällt. Das ist es. Aber ich will nicht die Wikipedia-Geschichte von Kleidern haben. Oder was für Wascheigenschaften der Stoff hat. Das hat inzwischen ja jeder Mensch auch kapiert, ob man Baumwolle oder Polyester lieber mag.
Ich finde es ganz cool als neues Interface so. Ich meine, das CRM ist ja jetzt schon irgendwie gewachsen und das jetzt einfach mit Suche und mit Suchbegriffen irgendwie zu füttern, finde ich ganz, ganz schlau als Use Case. Aber du hast natürlich die Gefahren, dass es noch mehr E-Mails gibt. Aber zurück zu deiner Fingerabdruck.
Aber die Frage Idee. Ist, jetzt, lass das nochmal Art Extremum führen. Also du wachst morgen auf, das Tool wird widely available, HubSpot launcht das für jeden. Inzwischen gibt es Leute, die das selber in so No-Code-Manier mit Ift, Zapier und Google Docs, LinkedIn selber bauen. Und morgen wachst du auf, hast 200 Sachen in der Inbox. Ich glaube, du brauchst so ein System, was Dinge nach oben sortiert, die von verifizierten Kontakten kommen. Und die irgendwie gesagt haben, während ich das hier getippt habe, das kann ja die Tippgeschwindigkeit, wobei das kannst du auch wieder mit AI manipulieren, aber ich glaube, ein Fingerprint ist echt schon das Beste.
Aber kannst du den Fingerprint nicht machen, indem du antwortest und sagst so, beantworte diese Frage und ich lese deine E-Mail? Es würde noch mehr... Naja, also du kriegst 200 E-Mails heute morgen früh in dein Postfach.
Ja, und ich will sehen, wer...
Von diesen 200, und du willst sehen, welche von diesen 200 E-Mails sollst du wirklich lesen?
Welche wurden nicht über eine API abgeschickt, sondern durch einen Mensch, der das selber getippt hat, in einer menschlichen Tippgeschwindigkeit, also Tippmuster kannst du eigentlich als Fingerprint nutzen, ob es Mensch ist oder nicht. Das kann man, wie gesagt, aber simulieren, wenn man sich schlau anstellt. Aber das ultimative Signal ist irgendwas Biometrisches, also dass deine Webcam deine Iris scannt oder deine Maus deinen Fingerprint scannt. Und nur dann, wenn der Senden-Button in dem Moment, so wie du heute, wenn du die Zahlung bestätigst auf ein iPad, macht sie ja auch ein Face-Scan.
Ja, und das
dann,
ist
natürlich kann Produkt? Trotzdem mir jemand das in ein Fenster schreiben und dann muss ich halt 500 Mal, aber ich muss dann immer noch 500 Mal senden drücken und allein das wäre schon eine Begrenzung.
Nein,
das muss,
dein Produkt ist das. Alle E-Mails, die an dich kommen, kriegen Auto-Reply und müssen dann irgendwo in die Kamera gucken. Und nur wenn das stattgefunden ist, sind die E-Mails für dich lesbar.
Ja, aber das verstehe ich, das ist auch eine Lösung, dass du sagst, du musst sie im Nachhinein nochmal verifizieren. Also, dass der Empfänger eine Verifikation anfordert. Aber das ist noch mehr E-Mail-Verkehr. Und das ist nicht banal. Also E-Mail-Verkehr erzeugt, ich gucke jetzt mal hier, bevor ich wieder Unwahrheiten
erzähle. Mehr CO2 oder weniger CO2 als die Modeindustrie, die mehr verbraucht als alle Schiffe und alle Flugzeuge in der Welt.
Also, schätz mal, was der durchschnittliche CO2 Footprint einer E-Mail ist.
Ach, keine Ahnung.
Wie viel Milligramm CO2 oder Nanogramm oder Mikrogramm oder was auch immer du glaubst?
Ja, ich kann mir da noch nicht mal irgendwas vorstellen. Hast du irgendeinen Vergleichswert? 100 E-Mails gleich ein Toastbrot?
Also ich mach mal ein Blatt Papier. Blatt Papier CO2. Kann natürlich ChatGPT, aber kann Google schneller. Also ein Blatt Papier verursacht 5 Gramm CO2. Steht hier. Unbedruckt natürlich erstmal. Was verbraucht eine E-Mail, glaubst du? Und das ist nicht mal, ich glaube, da ist nicht mal das ewige Speichern.
Ein Zehntel davon.
Ja, genau. 0,3 Gramm. Aber 10 E-Mails in ein Blatt Papier von CO2. Und da ist das Speichern, glaube ich, noch nicht dabei. Wenn es eine lange E-Mail ist, that takes 10 minutes to write and 3 seconds to read, sind es schon 17 Gramm CO2. Wenn es ein Attachment hat, einen Anhang, sind es 50 Gramm, also 10-mal so viel wie die Produktion eines Blatt Papiers. Eigentlich, wenn du überlegst, das, also ich gucke jetzt mal hier in meinen Papierkorb, sind 340.000, Sekunde, 340, und das ist nur der Papier, also es gibt, naja, also, was habe ich gesagt, 5 Gramm ist eine E-Mail, ne? Ne, 0,5 Gramm, 0,3. 0,3 mal, was habe ich gesagt, 340.000, und das ist nur Papierkorb, ne? Also ich gucke jetzt mal hier ganz schnell andere Ordner, der nächstgrößte ist 40.000, Junk-E-Mail 32.000, die sind alle gespeichert. Dann Posteingang der einzelnen Jahre, so nochmal 20.000. Naja, machen wir 500.000. So, mal 500.000 sind nur 150 Kilogramm. Nur 150 Kilogramm. Aber immerhin. Es gibt bestimmt Leute, die schlimmer drauf sind bei ihren E-Mails. Oder auch nicht so schlimm. Naja, wie kann, also ja. Ich bin für die E-Mail-Steuer. Sowieso. Stolz. Wir brauchen ja mehr Steuern. Nein, ich bin prinzipiell nicht für mehr Steuern. Aber wir müssen dieses E-Mail-Problem irgendwie lösen. Vor allen Dingen, weil ich keine E-Mails haben möchte.
Einfach mal delete all. Oder neue Inbox.
Ja, das kommt das nächste, dass die Tools bald sehr gut daran werden, Telefonnummern zu raten. Oder E-Mail-Adressen noch besser rauszufinden. Oder, ja. Naja. So, eigentlich wollten wir schon durch sein mit dem Podcast.
Um das abzuschließen, ich tue die Vorstellung vom CTO in die Shownotes, fand das echt ganz gut gemacht. Man merkt so richtig, wie der richtig Lust hatte, an diesem Produkt zu arbeiten. Und das kommt, glaube ich, ganz gut rüber. Mal schauen, was wir noch so haben. Aber man sieht jetzt so die Welle, ich meine, Snapchat hat es ja ähnlich gemacht. Du siehst jetzt, wie alle mit dem Tool arbeiten oder mit der API arbeiten und dann verschiedene Use Cases ausmachen. War schon ein kleines Highlight der Woche. Was hast du uns
apropos
für
Highlight der Woche? Apropos Highlight der Woche. Ein Highlight der Woche waren sicherlich die Earnings von SEA Limited. Oder SE ja. Limited.
Genau, die Aktie muss sich nur verdoppeln, dann ist sie auf dem Wert, auf den du mich da reingeschnackt hast.
Hast du die gekauft?
Ja, klar.
aber wir sind heute 20% hochgegangen oder so, ne? Hast du mal geschaut?
Ja, also die muss sich jetzt noch verdoppeln.
Es handelt sich hierbei nicht um Anlageberatung.
Keine spezifischen Kauf- und Anlageempfehlungen.
Keine Anlageberatung, keine Rechtsberatung, keine Steuerberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren.
Die Verantwortung für solche Trades liegt bei euch.
Philipp und Philipp haften nicht für eure Verluste.
Philipp können die
Risikodisposition der HörerInnen nicht einschätzen.
Ihr entscheidet selber, was ihr kauft und tragt dafür auch die Verantwortung.
Alles könnt ihr auch nochmal unter doppelgänger.io/Disclaimer nachlesen.
Warum ist sie so abgegangen?
Also, wir wissen, dass SEA Limited ist eine Firma, die drei Geschäftszweige hat, Digital Entertainment, E-Commerce und Fintech. Ist so ein bisschen wie das Amazon von Südostasien, also die Länder, in denen sie aktiv sind, sind Vietnam, Indonesien, Malaysia, Philippinen und so weiter. Wir wissen, dass das digitale Entertainment, also Gaming-Geschäft einfach gesagt, sehr gelitten hat unter Verboten in China oder Regulierungen in China, dass Kinder da weniger Zeit am Handy verbringen dürfen und weniger spielen sowieso. Deswegen ist da der Umsatz um 33% gesunken gegenüber dem Vorjahr. Wir sehen auch, dass der Umsatz mit eigenem Handel um 16% runtergeht. Ähnlich wie bei Amazon handelten sie es weniger selber. Wir wissen auch, dass in den vergangenen Quartalen SEA Limited im Schnitt immer rund 500 Millionen Verlust gemacht hat pro Quartal. Letzten 12 Monaten 2 Milliarden Verlust insgesamt. Und in diesem Umfeld, wo sie die Gaming-Einnahmen einbrechen und ihr Eigenhandel runtergefahren wird, haben sie einen Überraschungsgewinn von fast 350 Millionen plus operatives Ergebnis gemacht. Und zwar, weil einerseits ihr Marktplatzgeschäft weiter mit 50% wächst. Das war im Vorjahr fast noch Verdreifachung, die man da gesehen hat, aber immerhin 50% davon konnten sie halten. Also Treiber ist der starke Rückenwind in Südostasien, Emerging Markets, schnell wachsende Volkswirtschaft natürlich und E-Commerce sagen, durchdringt weiter den Markt. Und vor allen Dingen haben sie aber ihre Kosten brutal runtergefahren. Also die Kosten wachsen nur noch mit sie sinken sogar gegenüber dem Vorjahr um 23%, weil man vor allen Dingen beim Marketing krass gecuttet hat. Die Marketingausgaben im Weihnachtsquartal gehen von 1,2 Milliarden letztes Jahr auf 470 Millionen runter. Das sind minus 61%, mehr als eine Halbierung. Also, und dadurch werden sie über Nacht durch 600 Millionen erreicht gar nicht, 700 Millionen Einsparungen, werden sie über Nacht profitabel, machen 340 Millionen plus jetzt operativen Gewinn. Sie sparen auch ein bisschen bei General und Admin, steigt noch langsam. R&D wird sogar zurückgefahren, offenbar. Also Forschung und Entwicklung. Massive Sparprogramme. Und was jetzt passiert ist, dass, wie gesagt, das E-Commerce insgesamt 50% wächst. Das Umsatz insgesamt wächst nur noch mit 7%. Das ist natürlich weit weniger, als man dachte in der Vergangenheit. Aber das am Umfeld gemessen ist immer ein gutes Wachstum. Und vor allen Dingen, wie gesagt, sie haben bewiesen, dass sie einfach, weil sie es wollen, profitabel werden können. Und man muss sich auch mal fragen, wie effizient eigentlich diese Marketingausgaben waren, wenn du einfach 700 Millionen cutten kannst und der Umsatzrückgang, also wenn es keinen Umsatzrückgang gibt, sondern man trotzdem gegenüber dem Vorjahr noch mit 7% wächst und die Umsatzverlangsamung gar nicht so stark ist, dann war das ist natürlich die Schließung von Märkten. Man ist aus ein paar Märkten rausgegangen. Genau, und so kommt es zu diesem Überraschungsgewinn. Cashflow ist, ist auch positiv das erste Mal im Q4. Fast 10% des Umsatzes ist positiver Cashflow. Operative Marge ist im Moment ja auch rum 10%. Adjusted EBITDA ist 14,4, ist aber Quatsch, müssen wir nicht drauf achten. Die Marketingrate ist von 38% im Vorjahr auf nur noch 14% runter. Also stark verbesserte Marketingquote. Und deswegen legt die Aktie um 20% zu. Nicht mag man natürlich, dass es nur noch mit 7% wächst beim Umsatz. Der E-Commerce-Umsatz war mit 50%. Aber die Profitabilität, das gibt natürlich Optimismus, dass man sich nicht neu referenzieren muss, dass man mit dem Cash weiter auskommt, Cashflow positiv ist und auf einem guten Weg ist, Wachstum und Profitabilität hinzulegen. Also es war absolut überraschend, hätte niemand mitgerechnet.
Bei uns hier im Discord steht, auf ersten Blick gut, aber GMV negativ, year over year, heißt Wachstum nur durch Anstieg der Take Rate.
Genau.
Und das andere ist, dass dieses GMV wohl jetzt nur noch jährlich reporten werden. Da ist eine rote Flagge hier als Emoji.
Ja, also das ist ein Anstieg der Take Rate, das wahrscheinlich Resultat ist, ist richtig, dass man mehr Leistung verkauft bei gleichem GMV. Warum man das jetzt nur noch jährlich reportet, vermutlich, weil man nicht will, dass im Markt so gut die Take, obwohl es wird ja trotzdem bekannt, die Take Rate dann. Ja, aber es wächst halt auch einfach nicht, ne? Deswegen.
Was hast du uns noch mitgebracht?
Prinzipiell ist es immer nicht so gut, wenn Sachen nicht mehr weiter reported wird. Das stimmt schon. Das deutet auf Probleme hin. Und Topline-Wachstum wird natürlich jetzt weniger sein. Aber wie gesagt, insgesamt wachsen sie noch, obwohl sie fast 2/3 des Marketings eingestampft haben. Das ist eigentlich eine gute Richtung. Und vielleicht können sie, jetzt wo die krassen Wachstumsmärkte geschlossen sind, können sie auch wieder vielleicht effizienter wachsen in ihren Kernmärkten in Südostasien. So, dann haben wir noch Squarespace hat reported, das ist letztlich so ein Website-Builder-Web-Hosting-Anbieter. Machen wir vielleicht ein bisschen schneller, ist nicht die super relevante Firma. Die wachsen wieder leicht beschleunigt mit 10%, nach zuvor nur noch 8%. Ich glaube, kannst mal nachgucken. Ich würde denken, dass sie die positiv aufgenommen worden sind, die Earnings.
Plus 12%, unfassbar. Genau. Aber wie können die denn noch wachsen? Die sind diese ganzen Mumps und Pups Shops. Also wer nutzt die das denn?
Also ich denke, die hatten so einen Rückschlag nach den Tops. Also während Covid sind sie 30% gewachsen. Dann sind sie auf 8% runter, weil jeder, der eine Website wollte, eine hatte. Und jetzt kommt wieder ein bisschen Schwung rein oder vielleicht auch Preiserhöhungen, die sie durchsetzen. Muss man mal gucken. Sekunde, wir können mal gucken, was das Kundenwachstum ist. Haben wir APU. Ja, APU ist 7% gewachsen. Also der Umsatz pro Kunde ist auch schneller gewachsen dieses Quartal. Die Kundenanzahl, Subscriber ist nur um 3% gewachsen. Ob man es jetzt Preiserhöhungen nennt oder mehr Features verkauft, das so tief bin ich nicht eingestiegen. aber es wird langsam besser.
Ja, das ist wahrscheinlich auch so, also das Hosting Magic bei denen Number ist ja so auch günstig, dass du es einfach laufen lässt wahrscheinlich. Also ja.
Bis
du
Magic das Ding Number auch wieder auf 0,7 hoch, auch sehr gut. Das ist wieder im grünen Bereich, war es zwischenzeitlich nicht. Und sie sind, theoretisch wären sie profitabel. Sie haben eine einmalige Impairment Charge von 225 Millionen, deswegen sind sie jetzt fast 200 Millionen im Minus. Aber Impairment ist eine Abschreibung auf den Unternehmenswert von irgendwelchen Akquisitionen höchstwahrscheinlich. Das heißt, eigentlich würden sie ungefähr 30 Millionen im Plus sein. Nach GAAP, also inklusive aller Share-Based Compensation, Cashflow-Marge ist sogar 17% positiv durchs gesamte Jahr rund 20%. Rule of 40 schaffen sie nicht ganz, aber ist, glaube ich, solide Firma und ich schätze mal Squarespace, Sekunde. Ich würde mal was, vielleicht drei, vier, viermal Umsatz oder was wird man dafür zahlen? Ha, 3,84. Genau. Forward PE 43, also KGV 2023 ist 43. Günstig ist es nicht, aber Sekunde, ich muss mal gucken, die Kosten verbessern. Nee, eigentlich treten sie kostenmäßig auf die Bremse, also gehen Richtung Nullwachstum. Und der Umsatz wächst weiter mit 10. Das heißt, die Profitabilität müsste sich weiter verbessern. Dann verbessert sich auch das KGV relativ gesehen. Cashflow ist sowieso positiv. Und von der Größe, also haben nur eine Milliarde, weniger als eine Milliarde Umsatz. Auch ein Übernahmekandidat. Für Wix hat selber Probleme und kleiner. Wix ist, glaube ich, kleiner, würde ich vermuten. Sekunde.
Könnten die vier Player sich nicht einfach zusammenkaufen? Würde das Sinn machen? Würde das nicht Sinn? Ja,
Wix ist ein klein hier? Bisschen größer.
Also, was gibt's denn alles? Wix, Squarespace, Jimdo ist wahrscheinlich viel zu klein. Wen gibt's noch?
Ja, du willst so ein bisschen Differenzierung wahrscheinlich. Wenn du die alle wirklich verschmelzen würdest. Also ja doch, du könntest sie zusammenlegen und einfach mehr Markenstrategie weiterfahren. Und dann die zentralen Services, also dass dann doch alle auf dem gleichen Rechenzentrum sind. Und so weiter, das ginge schon.
Eigentlich müsste einer von denen doch jetzt auch so ein Chat-Ding bauen, dass du einfach sagst, ich will eine Webseite für meinen Blumenladen hier, bau.
Ja, so, das macht die ein bisschen grüner. Ich will keine Faxnummer, sondern so, ja, das ist Website-Builder AI-basiert. Das ist, glaube ich, ein gutes Produkt. Aber fast ein bisschen zu simpel, hat keine Modes. Also es wird am Ende jeder Hoster bauen, glaube ich. Weil also es ist schwer, dass wo sind die Modes, die Burggräben, wie kannst du das verteidigen, das sehe ich nicht. Das kann halt jeder bauen. Das ist das Einzige. Aber es wird ein Standard-Feature, was du, glaube ich, bauen kannst. Dass du sagst, bau mir eine Fleischerei, eine Gastronomie, eine Floristenseite, eine Yoga-Kursseite und genau. Dann kannst du sagen, hier mach mal einen Lotus dahin oder mach mal den Mut ein bisschen chilliger oder so. Das ist ja, wahrscheinlich hier ein Produkt, was es geben wird, wenn es nicht schon gibt.
Hier sind 5 URLs, die mir gefallen. Ich will so eine Seite für meinen Blumenladen.
Ja. Apropos, wo wir darüber schon reden, es gibt ein lustiges Produkt, das habe ich auf Twitter gefunden oder ich glaube, wurde mir zugeschickt sogar. Von Danny Postma. Ich pack's mal in die Shownotes. So, also, dieser Twitter-User sagt, nach Monaten von Arbeit ist das Produkt endlich da. Es heißt Deep Agency und es ist ein AI-Fotostudio und Modeling-Agency. Und er erklärt, es ist einfach gesagt, du kannst dir zum Beispiel für Kleidungsbilder, Katalogbilder von der AI Modelbilder, du kannst einen Hintergrund festlegen, du kannst das Model, kannst sagen, du möchtest blond, leicht übergewichtig oder schwarz, sportlich, was auch immer, wir jetzt nicht irgendwelche Klischees aufrufen. Letztlich kannst du dir ein Model wünschen und die Klamotten, weiß nicht, ob man die selber draufhängen, ob man die hochladen muss oder ob man, aber das wäre natürlich die Hauptanwendung eigentlich für Katalog-Shootings oder E-Commerce-Bilder. Und es ersetzt tatsächlich eigentlich ein Fotostudio und die Modelagentur. Und das ist, glaube ich, der einfachste Weg. Also warum würde noch irgendjemand dafür zahlen, ein menschliches Model Kleidung tragen zu lassen, wenn die einzige Qualifikation eigentlich sozusagen Schönheit und Posen ist? Das kann definitiv eine AI lösen. Das heißt, dass der Standardkatalog oder E-Commerce Model, was einfach an dem oder der Kleidung gut aussieht, ich glaube, die werden einen schweren Job haben. in der Zukunft. Das heißt, wenn du nicht irgendwie einen Fame-Aspekt oder so an dir hast, der zusätzliche Reichweite bringt oder irgendeine Art von Originalität oder dass Leute der Marke dadurch mehr Credibility zumessen, dann wird es schwer für dich als Model. Also sagen das absolut durchschnittliche Model, das ein Katalogmodel, dessen Tagwerk ist dadurch extrem bedroht.
Tja, nicht schlecht. Ich spiele gerade mit rum. Krass.
So, dann machen wir mal Earnings weiter. Was haben wir noch? Zscaler können wir noch nachholen. Zscaler ist Cyber Security, ein ehemals schnell wachsendes Cyber Security Unternehmen. Letztes Jahr so rund 62% gewachsen. Dieses Jahr immerhin noch über 54, jetzt auf 52 runter. Also es wird ein bisschen langsamer beim Wachstum. Die Kosten wachsen aber nur mit 30%. Die haben sie eigentlich gut im Griff. Die operative Marge ist noch negativ, aber sollte sich dadurch verbessern, dass der Umsatz weiter wächst und die Kosten langsamer wachsen. Cashflow ist sowieso schon positiv, aber der Ausblick war, glaube ich, nicht so gut. Und ich muss mal gucken, aber ich glaube, die wurden eher schlecht aufgenommen, die News. Genau, sind 11% drunter, weil man ein besseres Ergebnis erwartet hat. So ganz schlecht finde ich die Ergebnisse eigentlich nicht. Vielleicht hätte man bei den Kosten noch aggressiver sein können, aber minus 17% Marge bei 50%, 52% Wachstum finde ich jetzt nicht so schlecht, aber sie rechnen eben langfristig mit noch weniger Wachstum und das mochte man wahrscheinlich nicht. Magic Number ist auch nur noch 0,55. Das ist nicht perfekt. Ansonsten verbessern sich aber viele Kennzahlen. Marketing-Ausgaben gehen relativ zum Umsatz runter. Die NRR ist mit 125 noch relativ hoch geblieben. Das ist sicherlich gut. Und die Branche hat immerhin Rückenwind. Da ist jetzt die Frage einfach, wo die Bodenschwelle des Tales ist, wo es dann irgendwo, also schafft man es über 50 zu bleiben oder geht es jetzt auch auf 30 und langsamer runter beim Wachstum? Da wartet man jetzt sicherlich ab. Dann haben wir noch Okta, das ist ebenfalls SaaS, Identity Solutions machen Okta, also damit nicht jede Firma den Kunden-Login und die Nutzerverwaltung selber bauen muss, bietet Okta das an, hat natürlich sehr stark vom Internetboom der letzten Jahre profitiert und zwischenzeitlich 60% gewachsen, jetzt auch auf 33 runter. Kosten wachsen aber nur mit 10%, machen sehr gute Kostenkontrolle, sind noch 31% negativ, aber dann es verbessert sich. Wie gesagt, da darf der Umsatz jetzt nicht zu langsam wachsen, aber prinzipiell sind sie wieder in der Rule of 40 drin, insbesondere weil der operative Cashflow 15% positiv war im Q4 und Magic Number verbessert sich langsam auch wieder. Ja, eigentlich gutes Infrastrukturunternehmen auch, aber wächst jetzt eigentlich, also mit minus 31% Marge und nur noch 33% Wachstum dauert es natürlich ein bisschen, bis die in die grünen Zahlen reinkommen.
Und sonst?
Dann gab's News von Stripe. Stripe war das Mega, also zusammen mit ByteDance vielleicht das Mega Dekakorn oder inzwischen Centicorn oder was heißt das, wenn die 100? Schon wieder vergessen. Oder Hektakorn? Centicorn, glaube ich. Also die letzte Public Valuation war, glaube ich, 95 Milliarden bei der letzten Fundraising-Runde von Stripe. Danach sind sie im Private, schon nicht Public, also die letzte Venture-Runde quasi, die sie geraced haben im privaten Markt, war 95 Milliarden auf einer 95 Milliarden Bewertung, die öffentlich geworden ist. Danach gab es aber in Secondary Markets Leute, die bis zu 200 Milliarden Bewertung bereit waren zu zahlen, um Anteile von Stripe zu bekommen, damit sie in ihr LinkedIn-Profil schreiben können, dass sie Stripe-Investor sind. Haben sie das gemacht, dann hätten sie jetzt drei Viertel der Bewertung verloren, weil inzwischen musste Stripe die eigene Bewertung auf 50 Milliarden anpassen. Einfach weil das Fundraising-Umfeld sehr schwer ist. Stripe macht Payment Solutions. Das heißt, sie leiden natürlich auch mit unter der abflauenden E-Commerce-Konjunktur. Mit Payment kann man immerhin ganz gut Geld verdienen, aber trotzdem gibt es hier einen erheblichen Cut, wahrscheinlich weil sie langsamer wachsen und das Umfeld sich insgesamt geändert hat. Zinsen, Inflation, wir kennen es alles. Man muss dazu sagen, also dadurch, was heißt das, wenn die Bewertung sinkt, dass man mehr verwässert wird, als man will bei der nächsten Runde. Ich glaube, sie müssen 4 Milliarden aufnehmen oder so. Also werden dann fast 10% verwässert. Das ist insofern aber nicht so schlimm. Also blöd ist es, wenn du vorher wirklich auf 200 Milliarden oder auch 100 Milliarden investiert hast natürlich. Für die Collison-Brüder, die Gründer, ist es insofern nicht so schlimm, dass Stripe insgesamt, um auf diese 95 Milliarden Bewertung vorher zu kommen, nur 2 Milliarden aufgenommen hat. Also sie haben wirklich homöopathische Dosen an Kapital aufgenommen. Sie haben zwar 110 Investoren und da wurde ihnen aber unterstellt, dass sie auch einfach Investoren aufnehmen, damit die nicht in andere Payments, das hat dieser Bold-CEO immer unterstellt, sozusagen Stripe nimmt jeden Investor auf, einfach damit der Konflikt ist und nirgendwo anders investieren kann im Payment-Bereich. Also sie haben rund 110 Investoren, aber sie haben nur rund 2,2 oder 2,5 Milliarden Dollar aufgenommen. Das heißt, sie wurden minimal verwässert, sofern sie nicht ganz am Anfang sehr viel aufgenommen haben. Haben wirklich mit kleinen dreistelligen Billionenbeträgen sich da auf diese Bewertung hochgearbeitet, ohne viel Verwässerung. Ich würde vermuten, die Gründer könnten mehr als die Hälfte der Firma noch besitzen, wenn sie es wirklich schlau gemacht haben. Das hängt ein bisschen davon ab, wie viel am Anfang verwässert wurde. Muss man vor allen Dingen schauen, wie man für die Mitarbeiter die ESOP Strike Prices anpasst, weil die im Zweifel stärker darunter leiden als die Gründer vielleicht in diesem Fall. Und dann haben wir noch deutsche Earnings, haben wir ganz vergessen. Und zwar HelloFresh und Zalando. HelloFresh würde ich mal ein bisschen schneller machen. Die lagen im Q3, was nicht untypisch ist, unter dem Vorquartal, aber noch über dem Vorjahr. Jetzt schrumpft man das erste Mal im Vorjahr von 7,22 auf 7,1 Active Customers, aber das Revenue steigt. Das heißt, pro Kunde machen sie mehr Umsatz, 19% mehr Umsatz. Also Revenue steigt um 19%. Das heißt, dass sie, wie gesagt, die Average Order Value erhöht haben und die Frequenz pro Kunde. Order per Customer ist leicht hochgegangen. Average Order Value ist signifikant hochgegangen mit 19%. Aber es werden gerade nicht mehr Kunden, das muss man auch dazu sagen. Von daher waren die jetzt nicht so schlecht, die Ergebnisse. Adjusted EBITDA wollen wir eigentlich ignorieren. Was sieht man noch? Fulfillment Kosten wachsen nur mit 11%, unterdurchschnittlich, das ist natürlich gut. Procurement wächst so schnell wie das Revenue, also man kann die Rohmarge einigermaßen gleich halten. Marketing wächst mit 37,5% schneller als das Revenue und so warum wird das Ergebnis trotzdem besser? Wo haben sie denn gespart? Bei Fulfillment sind sie effizienter geworden, wenn ich das richtig habe. Und so verbessert sich das EBITDA und EBIT ganz leicht gegenüber dem Vorjahr. Aber man sieht auch hier ganz klar, dass es Grenzen des Wachstums gibt bei dem Modell inzwischen. Und dann machen wir noch Zalando.
Moment, eine Frage habe ich dazu noch. Jo. Hast du mir nicht auch irgendeine Kokosmilch-News heute Morgen geschickt?
Ach so. Ja, das war so ein bisschen unwirrig. Also Sekunde. Das muss ich nochmal...
Also ich habe hier von Axi, du hast mir einen Screenshot geschickt. Also ich weiß nicht, ob das real ist oder deepfake, aber das HelloFresh stoppt selling Coconut Milch, weil sie Monkey Labor Allegation haben. Also haben die Affen genutzt, um die Kokosnüsse da runter zu holen? Oder was ist die Story da?
Ja, also es wurde bei der Herstellung einer Kokosnussmilch, die sie aus Thailand importiert haben, wohl herausgefunden, dass es so literally Monkey, dass es Monkey Business ist. Also Äffchen benutzt wurden offenbar, um die oder trainiert worden sind, die Kokosnüsse zu ernten. Nehme ich an, ich weiß nicht, wie die sie ansonsten weiterverarbeiten sollten, aber ich hoffe, dass sie die nur geerntet haben, was übrigens ein sehr gefährlicher Job ist, von daher vielleicht gar nicht so blöd. Da gab es jetzt große Aufschreie, weil es offensichtlich gesellschaftlich akzeptierter ist, irgendwie eine Kuh zu melken für Essen oder Tiere zu schlachten, aber sie sagen, zur Arbeit einzusetzen, ist dann unethisch. Alles drei ist natürlich fragwürdig. Ich glaube, es ist eine sehr philosophische und ethische Frage, die, weiß nicht, sollten wir die bewerten, ob man Affen, also wenn du Menschen arbeiten, warum darfst du Menschen arbeiten lassen, aber keine Primaten? Die Frage, also kannst du Affen zwingen dazu? Haben die einen freien Willen? Ja, dann könnten sie gehen, hätten sie die Möglichkeit zu gehen. Ich glaube, wir kennen die Zusammenhänge nicht gut genug, um das zu bewerten. Ich würde mich meiner Meinung enthalten. Aber ich meine, offenbar, dass es nicht cool war, also offenbar haben sie die aus dem Sortiment genommen, von daher scheint es ja in irgendeiner Weise problematisch zu sein. Warum sich aber niemand, also das Huhn legt deine Eier auch nicht aus Spaß oder so, jeden Tag. Also vor 2000 Jahren haben Hühner noch nicht jeden Tag ein Ei für dich gelegt, sondern haben das hauptsächlich für Fortpflanzung benutzt, nach meinem Verständnis des Fortpflanzungszyklus von Hühnern. So, achso, Zalando wollten wir machen. Da sagen, wächst man auch nur noch minimal. Revenue geht 2,2% hoch. Das ist aber natürlich gemessen am Markt gar nicht so schlecht. Was lustig ist, dass sowohl HelloFresh, also Zalando misst sich inzwischen an den Zahlen von vor 3 Jahren, HelloFresh sogar an den vor 4 Jahren. Also wenn das Wachstum verflacht, dann sagt man im Vergleich, also unsere durchschnittliche Wachstumsrate der letzten 4 Jahre ist aber hervorragend gewesen. Das hilft natürlich nicht wirklich, wenn gegen Ende raus das Business jetzt relativ stagniert. Zalando hat beim Rohertrag ordentlich Federn gelassen. Im Vorjahr hat man noch 42,5% gehabt, jetzt 38%. Der Grund ist klar, man muss Inventory abverkaufen und damit hohe Rabatte machen, um die Lagerhallen zu leeren endlich. Das ist aber entsprechend gut gelungen, weil die Inventories sind nur noch 57% des Umsatzes. Das war im Vorquartal 92%. Also es ist noch ein bisschen mehr als im Vorjahr, ehrlich gesagt, auf Lager, aber langsam zumindest steigen die Lagerbestände nicht mehr. Das ist gut. Free Cashflow ist deutlich positiv. Operativer Cashflow positiv. EBIT hat man rund 100 Millionen im Q4 plus gemacht. Das ist natürlich das stärkste Quartal wegen Weihnachten. Die Fulfillment-Kosten sind nur noch mit 6% gewachsen. Das kann man in der Präsentation auch ganz gut sehen. Fulfillment-Kosten waren vor einem Jahr fast 25%, ein Viertel des Umsatzes. Jetzt sind es nur noch 23% in Anführungsstrichen. Aber es wächst langsamer. Ist nicht langsamer als der Umsatz. Der Umsatz ist ja um 2%. Also es wächst doch noch schneller als der Umsatz, aber nicht mehr so akzeleriert wie zuvor. Hier hat man auch bei den Marketingkosten stark gespart. Marketingquote ist von 9,4 auf 7,9% rund runter. Ungefähr 1,5% rausgeholt beim Marketing. Durch die Verschlechterung beim Gross Profit hat sich die EBIT-Marge aber insgesamt natürlich verschlechtert. Aber wie gesagt, das war nötig, um die Lager zu lernen. Von daher ist es eine eigentlich alternativlose Entscheidung. Wenn nicht, müsste man bald tatsächlich noch mehr Klamotten verbrennen. Von daher, ich glaube, der Markt hat es nicht super geil aufgenommen. Ich glaube, -5% heute oder so.
-3.
-3, ja. Ich finde es weder gut noch schlecht. Also es war mehr oder weniger erwartbar. Sie haben beim Marketing gekürzt, wie gesagt. Das ist mal die Frage, willst du eher bei der Gross Margin oder beim Marketing aufgeben? Aber da würde ich mal vertrauen, dass die Commercial Officer und Data Guys bei Zalando das besser verstehen als wir. Wo die Sensitivität für mehr Absatz höher ist. Genau. Und das waren die Earnings im Schnelldurchlauf, weil wir uns ein bisschen verquatscht haben am Anfang. Und inzwischen wird noch klarer, was wir, ich glaube, in der vorletzten Folge oder so schon mal gesagt haben, dass eventuell Meta weitere Layoffs plant. Und das wird jetzt immer konkreter, ohne dass es echte Zahlen schon gibt. Aber Bloomberg berichtet jetzt, dass es kurz bevorstehen sollte, die nächste Entlassungswelle. Ich finde es aus HR-Sicht denkbar ungünstig, so Mitarbeiter wochenlang im Unklaren zu lassen, während sie eigentlich wissen, es kommt die nächste Reinigungswelle. Es wird wahrscheinlich viele Managementpositionen betreffen, wenn ich es richtig verstanden habe, das Sentiment. Das werden wir sehen. Wahrscheinlich haben wir Ende der Woche oder nächste Woche vielleicht die Zahlen. Letzte Welle waren 11.000. Ich könnte mir vorstellen, dass 6.000 bis 8.000 nochmal dazukommen. Es wird auch gemunkelt, dass Mark Zuckerberg heimlich schon das Metaverse beerdigt. Da bin ich noch nicht so dabei. Sie verbilligen das Headset auch um die Lager frei zu bekommen, denke ich, weil da ja eine neuere, billige Variante kommt. Das heißt, man muss den Schrott erstmal abverkaufen, den alten, den man nicht losgeworden ist. Wir werden es sehen. Und achso, sie bilden einen, also wo sie weiter investieren, ist ein AI-Team. Also auch Meta will AI machen. Das wird aber ja auch jede Firma, die kann, wird irgendwelche AI-Efforts announcen, glaube ich, in Zukunft. Einfach, weil es den Kurs, je glaubwürdiger es ist, desto eher beeinflusst den Kurs positiv, wie man sehr schön bei C3AI gesehen hat. Genau.
Top.
Man sieht gleich wieder, es ist hier wieder die alte Nicht-Urlaubslänge. Sekunde, wie lange haben wir gemacht? 1,30. Das geht ja noch.
Ja. Aber müde, du bist wirkst müder als sonst.
Ja, ich hole Arbeit und Schlaf nach gerade. Das ist schwer miteinander zu verbinden.
Sehr gut. Ich freue mich auf die nächste Folge. Wenn ihr Fragen habt, schickt uns gerne eine E-Mail an podcast@doppelgänger.io. Und ich habe noch eine Sache in eigener Sache. Ich würde gerne ein neues Logo kreieren. Also nicht für uns, sondern für so ein kleines Hobbyprojekt. Und so.
Oh ja, das braucht definitiv ein neues Logo.
Drei bis fünf Animationsfilmchen. Wenn das irgendjemand machen möchte, quick and dirty, oder quick, aber nicht ganz so dirty, schreibt mir einfach am besten eine E-Mail oder über alle anderen Kanäle. Ist eigentlich immer alles offen.
Ich denke, das macht jetzt alles AI. Kannst du das hier nicht mit HubSpot machen?
Ja.
Mit irgendeiner anderen AI?
Ja, Logo-Kreierung könnte man natürlich, aber ich mache das immer noch gerne in person.
Ist gar nicht für Lollipop, sondern das andere Projekt?
Ja, genau. Sobald es live ist, also sobald das Logo und die Animation live ist, erzähle ich es im Podcast.
Ich kann das malen.
Ja, genau. Oder wenn du heute Nacht wieder nicht schlafen kannst, dann schick mir schnell ein Logo. Also, schöne Woche. Geht mal kurz alle Frauen diese Woche heute einladen und Gehälter erhöhen und Anteile. Und
habt ihr auch Feiertag eigentlich?
Nee. Du hast Feiertag?
Ich glaube, Berlin hat Feiertag. Aber ein Teil des Haushalts arbeitet offiziell hier nicht in Berlin. Und das heißt, man kann auch nicht einkaufen gehen. Und dann dachte ich, dann gehst du halt essen. Aber essen gehen ist am Frauentag wahrscheinlich eine richtig bescheuerte Idee. es sei denn, du suchst den richtigen Kackladen aus.
Weltfrauentag.
Also koche ich schön, wie immer.
Ja, genau. Weltfrauentag bei Pip heißt, Pip hat frei und die Frau muss arbeiten.
Ich falle in der Regel dadurch unangenehm auf, dass ich irgendwelchen Leuten Videoeinladungen für Feiertage schicke. Weil ich nicht kein gutes Verständnis von Bank Holidays habe, ehrlich gesagt. Aber von daher werde ich wahrscheinlich weiter meinen E-Mail-Backlog bearbeiten und Meetings nachholen und so weiter.
Mach einmal Delete All.
Und muss hier meine Reisestories noch machen und so, meine Maps-Listen und so weiter, muss ich auch alles noch bauen, bin ich.
Achso, siehst du mal, was das für ein stressiges Leben als Influencer ist.
Ja, aber hallo, habe ich neulich gelesen hier welche Zeitung war das nochmal? Wo der stressige Tagesablauf einer Influencerin erklärt wurde?
Spiegel, aber anhand der Kooperation ist mir sofort aufgefallen, dass der Artikel schon ein paar Monate alt ist.
Ja. Packst du den auch in die Shownotes?
Ach nö, muss nicht sein. Muss nicht sein.
Zu viel Shaming?
Ja, okay. Das machen wir nicht. Also, schönen Mittwoch und bis Samstag. Peace.
Tschö mit Öl.